Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Elias Emken.
Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
Ja, Thomas, das war ja ganz schön, aber... Aber kannst du nicht was Vernünftiges spielen, was so auch die Menschen erhebt, so Schiller?
Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
Eigentlich machen wir das alle nur, um irgendwann mal unsere Mütter zu überzeugen, dass wir was Anständiges machen. Das gelingt uns selten.
Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
So, wir gehen jetzt erstmal hier, guck mal, ich habe das alles schon vorbereitet.
Sieht toll aus.
Oder?
Muss sagen. Ja,
wunderbar. Du hast dir Mojito gewünscht.
Und du hast extra Minze auf deinem Balkon gezogen, liebevoll betreut genau. Im kleinen Gewächshaus, um mir das heute marokkanische Minze zu liefern.
Ja. Und ja, ich hau dir einfach mal was rein.
Nicht zu viel?
Nicht zu viel?
Ja, Minze schon, aber nicht den Rum.
Okay, aber 5 cl, glaube ich, habe ich gelesen.
Okay.
Sollte ja nicht.
Bei Schumanns gelernt und heute angewendet.
Who the fuck is Schumann?
Es gibt doch Schumann.
Ein Ratgeber.
Barkeeper.
Barkeeper, Ratgeber.
Standard, Klassikwerk.
Okay. Yeah.
Jedenfalls lag das da in meiner Zeit, als ich selber in der Kneipe stand.
Du standst auch in der Kneipe?
Na klar, wir haben das irgendwo musst du es
gehen. Irgendwo musst du es, richtig.
Ja.
Ja. Du darfst gerne einfach was erzählen, wie du siehst, ich bin ein Mann und nicht multitaskingfähig.
Genau, du schweigst einfach vor dich hin und gießt dir Getränke ein. Und standst du auch mal in der Bar?
Nee, wenn mal auf einer Privatparty. Aber das ist
sonst
lange...
gar nicht?
Nee.
Hey.
Nee, ich habe viele Nebenjobs gemacht, aber...
Aber nie Kneipe, nie Bar, nie Restaurant.
Nee, dann Tellerwäscher.
Ganz Tellerwäscher, klassisch. Okay.
Beim Reisen und so.
Nee, ich habe mir den ganzen Teil im Krankenhaus verdient. Als extra Wächter im Krankenhaus während der Schauspielausbildung.
Okay.
Intensivstation und Querschnitt. Und dann eine Zeit lang in der Kneipe, im Restaurant. Ach, damals Tres Kilos, so erster Tex-Mex-Laden hier in Berlin. So.
Mhm. Ja, ich habe das Eis genommen.
Was?
Du musst jetzt erstmal kaputt kriegen hier alles. Aber redet ruhig weiter.
Das heißt, du hast Schwerstarbeit nachher oder Schwerstarbeit.
Das ist Thomas Schmuckert. Er ist Schauspieler, Synchronsprecher, Drehbuchautor, Regisseur und zudem für das Schauspielgewerbe auch politisch aktiv. Zunächst im Vorstand des Bundesverband Schauspiel, jetzt Beiratsmitglied der GVL. Den Hörspielfreunden könnte er als Dämonenkiller Dorian Hunter aus der gleichnamigen Serie bekannt sein, die bei Zaubermond Audio erscheint. Und das, obwohl er die Originalvorlage, die Horrorheftromane aus den 1970er Jahren, in seiner Jugend selbst nicht hätte lesen dürfen. Auch Asterix und Obelix waren nicht gestattet. Aber wie das so ist, wenn einem etwas verboten wird, man findet einen Weg.
Ist das so?
Ja, cool.
Ja?
War super für deinen ersten Versuch.
Also ja, er muss schmecken.
Also, das trinkst du die Hauptsache. Auch.
Genau. Ich würde sagen, wir stoßen mal an.
Stoßen
Thomas,
an.
Schön, dass du da bist.
Elias.
Prösterchen.
Mm.
Was fehlt?
Ja,
was
nee,
ist zu
nee,
viel?
Nee, ist relativ sauer.
Aber also okay, Zucker.
Nee, lass, wunderbar.
Ja?
Ja, ich liebe es ja sauer. Ich trinke auch wahnsinnig viel so gepresste Zitrone.
Und das stimmt, das ist eigentlich und so. Muss das süßer sein, oder? Die
ja,
haben wahrscheinlich.
Nichts.
Ich habe 2 halt Löffel Zucker reingemacht.
Das ist noch so ein bisschen Winter-Mojito.
Okay.
Der dann macht halt frisch für den Sommer. Super. Ja, sehr gut.
Ja, schön, dass das geklappt hat, Thomas.
Ja, nach 5 Anläufen haben wir es geschafft.
Du Grippe, ich Grippe.
Ja.
Jetzt haben wir es hinter uns. Oder?
Ich hab's hinter mir,
ja.
Du auch?
Offensichtlich.
Jetzt bis nächstes Jahr nicht mehr.
Nö, eigentlich bis jetzt, toi toi toi, hab ich Glück und bin maximal einmal im Jahr so.
Ja, ja, wir haben natürlich die Kurve der Grippewelle nach oben getrieben, statistisch.
Wir beide jetzt.
Ja, wir beide. Jetzt geht's bergab.
Ja. Aber wie geht's dir jetzt?
Mir geht's blendend gerade.
Du darfst gerne
wunderbar
trotzdem zu deinem Trinken.
Ja, ich trinke auch was, ja. Nee, mir geht's blendend. Ich war gerade in einem wunderbaren Wellness-Hotel am Scharmützelsee übers Wochenende.
Mhm. Scher oder Scharmützel? Gibt ja
Scharmützel.
Also so.
Ja, ist meine EA-Schwäche. Nee, Scharmützel ist da recht und
genau.
Scharmützel, genau.
Ja.
Pukower See. Nee, Scharmützel. Okay. Scharmützelsee. Und da haben wir Drehbuch geschrieben, das heißt ein Konzept für eine Miniserie weiterentwickelt, wo wir gerade dran sitzen, also ein befreundeter Autor und Regisseur, meine Frau und ich, und haben ordentlich geplottet, wie das heißt. Also so die einzelnen Folgen, so die Grobstruktur, was da passiert, so bis zum Ende, dass man mal einen Überblick hat. Und es war klasse, ja, morgens schwimmen gehen und dann anfangen zu arbeiten.
Wie, schon angebadet im See?
Im See, bist du verrückt? Da war Eis um...
Ach so, ihr wart ja im Wellness-Hotel. Entschuldigung, ihr habt einen schönen Pool gehabt.
Ja, es wurde uns bezahlt. Wir waren im Wellness-Hotel, haben da nicht so viel Wellness mitbekommen, sondern meistens im Zimmer gesessen und geschrieben, aber so morgens mal kurz.
War das das erste Treffen für diese Serie?
Nein. Nein, das war schon das x-te Treffen.
Okay. So. Aber ihr seid...
Also das Konzept und alles ist Anfang Mai fertig dann. Wir sind super vorangekommen. Ja,
geil.
Das ist das schöne Gefühl gewesen, dann am Ende zu sagen, hey, wir sind weiter, als wir gedacht haben. Was ja nicht immer passiert.
Mhm. Ja, geil.
Ja, mehr darf ich nicht verraten. Du kannst
du
mich jetzt noch so flehend angucken.
Okay.
Genau. Über den Inhalt darf man leider noch nichts sagen.
Okay, aber du hast ja eh schon angedeutet, das war jetzt das Drehbuch schreiben und plotten. Aber deine Bandbreite ist ja groß. Zum Beispiel synchron. Ist ja der Oberknaller. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt bei der Synchronkartei. 1050 Sprechrollen. Allein auch so letztes Jahr Serien. Eine unglaublich lange Liste, wo ich dachte, ich meine, es haben natürlich die Leute, die jetzt dabei sind, super viel zu tun, weil es extrem...
Es ist eine Zeit, wo es einfach boomt, genau. Durch die ganzen Plattformen auch werden unheimlich viele Produktionen angeschoben und gedreht und produziert. Und ja, und das andere sammelt sich einfach über die Jahre an. Bin ja jetzt doch über 25 Jahre im Beruf und dann, ja.
Und auch
also noch nicht so lange. Synchron noch sagen. Nicht so lange. Weil ich mit Theater angefangen habe und gedreht habe und dann irgendwann zum Synchron kam und sich das so parallel entwickelt hat. Und vor allen Dingen aber, muss ich sagen, in den letzten Jahren ganz stark.
Anteilig ganz stark nach vorne gekommen, oder?
Ja,
also so
ja
auch allein was aber, da drin ist,
genau,
so eine Menge.
Genau, jede Menge.
Da hast du ja gar nicht mehr so viel Zeit für andere Sachen, oder? Also denke ich, das hat mich jetzt echt beeindruckt, was da,
ach doch,
was da für eine
doch,
Liste
Zeit
kommt.
Ist immer relativ. Also kommen wir vielleicht später noch zu.
Ja.
Ich habe auch vor anderthalb Jahren ein paar Sachen wieder gelassen. Also im Augenblick genieße ich das, sehr viel Zeit zu haben für wieder künstlerische Projekte. Also insofern, ja. Läuft eben Synchronisation, ist ganz viele Hörbücher, Hörspiele, Drehen. Es war total schön jetzt zur Berlinale, liefen erstmalig, und ich war völlig verblüfft, liefen dann drei Sachen, wo ich irgendwie beteiligt war bei der Berlinale.
Du hast, und, das ist ein gutes Stichwort, Drehen, weil es ist ganz gut, dass wir vielleicht beide krank waren, weil in der Zeit habe ich noch was geguckt und habe dich entdeckt. Du hast eine kleine Nebenrolle gehabt, aber ich war sehr angetan, sowohl von dir als auch insgesamt von diesen Sechsteiler, Bad Banks.
Ach, Bad Banks, ja.
ZDF,
ja,
genau. Produktion.
Genau, da hatte ich eine kleine Gastrolle in der ersten Folge.
Genau, da warst du der Chef von dieser Gotha-Versicherung, genau. Und solltest
und
da...
habe Lück dann auflaufen lassen mit seinem Produkt, genau.
So geil. Nee,
war klein, aber es war eine ganz tolle Arbeit, weil ich finde,
oder?
Christian Schwocho ist ein wirklich großartiger Regisseur und auch ein Schauspielerregisseur. Also es war schon alleine, neben dem selber Spielen, war es einfach toll zu sehen, wie er mit dem Kollegen gearbeitet hat, auch also mit so einer Klugheit und Feinheit, wie er so in der Szene, die immer mehr in eine Richtung treibt, wo er sie haben will und großartige Stichworte gibt.
Geil.
Also war so, wie er dem sagte, weil der muss ja einen unglaublichen Panikausbruch, weil er ja voll auf Drogen ist, vollkommen ausrasten am Ende der Szene. Und wir dann so mitten, obwohl die Kamera lief, mitten in die Szene sprang Christian und sagte, hier, drück mal, du hast noch einen Restkrümel in der Nase. Und während du mit dem anderen redest, musst du versuchen, den irgendwie nach oben zu drücken, dass der wirkt. Und ne? War ganz toll und großartig recherchiert. Die haben alle, der Drehbuchautor, das Team und Christian Schwocho, die haben alle sehr, sehr lange recherchiert. Mhm. Und er sagte auch nochmal, das fand ich spannend, er hat ja vorher den NSU-Film gemacht, den einen.
Mhm.
Und es war leichter, vorzudringen zu den Leuten vom Verfassungsschutz, von den Polizeibehörden und der Gerichtsbarkeit, als wirklich an die oberen Etagen der Banker ranzukommen.
Mhm.
So.
Mhm.
Das ist einfach sehr, sehr abgeschlossen, eine sehr abgeschlossene Welt. Mhm. Und es ist ja gar nicht so leicht, oder? So ein Thema sinnlich spannend zu machen.
Überhaupt nicht.
Es geht um Zahlen und diese ganzen Worte Cashflow und sowas, weiß ich, die einfach nicht besonders sexy sind. Und das aber so zu kriegen, wie die das bei Bad Banks geschafft haben, dass man sich trotzdem für die Figuren interessiert und denen atemlos folgt.
Total, das hat für mich total funktioniert. Und es freut mich, dass du da so berichtest, dass das am Set so intensiv war, weil die Kollegen, die ich hier gerne auch schon zu Besuch hatte, die auch viel synchron machen, aber auch doch noch zwischendurch drehen, wir sind halt oft enttäuscht, dass sie eigentlich inhaltlich gar nicht arbeiten, wenn sie am Set sind, sondern sagen häufig, naja, es wichtig ist, wo du stehst, wo du dich hinbewegst, damit das Licht ist, und aber inhaltliche Rollenerarbeitung findet eigentlich nicht statt. Also jetzt bei.
Das ist einfach auch, und ja, findet selten statt, vor allen Dingen im Fernsehen, weil natürlich der Zeittakt sehr knapp ist und oft durch die anderen Dinge, die zu regeln sind, kaum Zeit bleibt für gemeinsame Arbeit. Und das ist ja sowieso so beim Drehen, ist man bereitet sich alleine vor und dann hat ja keine Probenzeit gemeinsam wie beim Theater, außer eben bei manchen Filmen, wo Regisseure auch dann Wert drauf legen und das machen dann alle Beteiligten auch ohne Gage und außerhalb davon. Aber bei Fernsehserien ist die Zeit in der Regel nicht. Mhm. Wenn ein Regisseur da Wert drauf legt und gut ist und dann versucht er das irgendwie noch kleine Inseln rauszuknautschen, wo er mit den Leuten redet und man gegenseitig mal auch guckt, wie treibt man eine Szene zusammen nach vorne und kurz über die Beziehungen redet und das ausprobiert. Aber die Zeit, die man natürlich wochenlangen Proben am Theater hat, die gibt's ja nicht.
Nee, klar.
So, da werden alle zusammengeworfen und es muss funktionieren.
Aber wie du sagst, bei Filmen ist es durchaus möglich, dass man...
Bei Filmen ist es oft anders.
Dass sie Trockenübungen machen, dass sie zusammenkommen.
Auch bei manchen Fernsehproduktionen ist es so. Mhm. Ne? Bei Fernsehfilmen natürlich eher so, dass es dann Leseproben und Gespräche und so weiter gibt.
Mhm.
Bei Serien halt sehr eng getaktet.
Ja. So. Ja, ansonsten weiß ich ja noch, da war ich nicht. Wolltest du gerade was anderes sagen?
Nee, du kommst vom Synchron und ich bin überhaupt.
Ja, wir springen.
Das so ist das, ne?
Ja, wir springen.
Manchmal antworte ich einfach nicht auf deine Frage, das ist total unhöflich. Aber hey, ist wie in der Politik, oder? Da antwortet auch keiner auf die Fragen des
anderen. Scheißegal, was du sagst.
Ja. Ja. Hauptsache, man bringt
das. Das ist deine Agenda. Das ist deine Agenda. Thomas, hau raus.
Hey.
Nee, ich wollte eigentlich gerade überschwenken zu der Hexe von Norderney. Weil du auch eine Book-Release-Party gemacht hast.
Stimmt, ja.
Also da hast du gelesen.
Ja, vor anderthalb Wochen mit der Lauscher-Lounge.
Ja.
Eine Book-Release-Party im wunderschönen Franz-Salon.
Ja,
ist schön. War toll da. Ja, super Atmosphäre, sehr, sehr schön und toll vorbereitet. Und da haben wir dann, habe ich Ausschnitte aus diesem etwas schrägen Krimi, Norderney-Krimi gelesen, Die Hexe von Norderney. Und der Christian Hardinghaus, der Autor, war da und hat übergeleitet und wir haben uns dann noch eine Weile unterhalten auch über das Buch, was er sonst schreibt, weil er ja auch Sachbuchautor ist und gerade auch einen Roman rausgebracht hat, zeitgeschichtlich einen sehr spannenden Roman. Und Helena Dehler, die hat dazwischen auch noch eigene Songs gespielt, also war so atmosphärisch ganz, ganz schöner Abend.
Und hat zusammengegriffen, hat harmoniert. Das
genau, es war jetzt nicht so trocken, dass man einfach nur sagt, ich lese da drei Seiten und da vier Seiten und so und das war's und dann kauft euch das Buch, sondern auch der Versuch, das so ein bisschen aufzupeppen, ein bisschen lebendig zu machen.
Ja.
Und ja, zwischen Musik, Literatur eine kleine Verbindung zu schaffen.
Ich muss dir noch was gestehen, wir haben ja das Hörbuch zusammen aufgenommen.
Ja, ich erinnere mich deutlich.
Ja, du erinnerst dich.
Ja, war schön.
Ja, fand ich mich auch. Das war ja dann unsere erste
Arbeit. Das darfst du nicht falsch deuten, ja.
Nee, aber das der Darth Vader-Effekt.
Der Darth Vader-Effekt.
Wurde abgelehnt.
Ist nicht wahr.
Doch, von Verlagsseite. War denen zu krass, zu unverständlich.
Deswegen, ich hätte...
Hast du schon reingehört, oder was?
Nee, ich habe reingehört, aber nicht in den Darth Vader-Effekt. Ich hätte nur in die Szenen, die wir dann da, die Kapitel, aus denen ich lesen sollte, da nochmal reingehört wegen der Stimmen. Und hatte aber Christian, den Autor, gefragt, wie er denn die Darth Vader-Kapitel fand. Und er sagte nur toll. Und ich dachte, okay, aha. Er hätte wahrscheinlich mehr gesagt, wenn es so gewesen wäre, wie wir das gedacht haben.
Stimmt schon.
Weil das war eigentlich klasse. Also so ist ja selten bei Hörbuch, aber immer.
Dass man noch gestalterisch wieder, mehr arbeiten kann.
Ja, ja, dass man doch irgendwas mit Musik reinbringt oder irgendwas gestalterisch. Und das fand ich toll, dass du dieses dieses Darth Vader Atmen so unter die das gesamte Kapitel gelegt hast.
Es lag ja daran, dass es wurde ja in dem Buch beschrieben, dass es am Ende kommt ja raus, dass sie sich eine App runtergeladen hat mit diesem Stimmenverzerrer, der ein bisschen nach Darth Vader klingt. Und du hast sie ja gefunden und wir haben das damit aufgenommen.
Wir haben es genau mit dieser App aufgenommen.
Genau, es ist sehr
komplett runtergelegt. Das war toll. Ja, ja, schön.
Es war grenzwertig zum Verstehen und so, aber ich fand's nett. Aber wie gesagt, es ist leider nicht.
Ging denn das zu weit Richtung Hörspiel oder?
Ja, manche haben verstehen keinen Spaß. Wir sind da nicht so experimentierfreudig. Mehr sage ich dazu nicht.
Okay.
War ein paar Stunden umsonst.
Wir werden es wieder versuchen, oder? Ja. Sonst bringe ich eine Gitarre mit das nächste Mal. Mal sehen, ob sie das rausschneiden.
Gibt bestimmt Verlage, die dafür offen sind.
Ja, ist ja auch schön, weil ich meine, es geht ja darum, möglichst viel Assoziationen und Fantasie beim Zuhörer freizusetzen.
Ja.
Und dass er eintaucht in diese Welt. Und wenn dem Musik, Töne, Geräusche dienlich sind, was ja beim Hörspiel passiert. Beim Hörbuch hat das ja einfach heute viel mit den Kosten zu tun. Dass man die Möglichkeiten, die Zeit und dafür nicht mehr hat.
Ja, das ist das.
Ja, was
großes Argument.
Ist so.
Und das rechte Ding, wenn du dann Musik verwenden möchtest oder.
Genau, Rechte
und GEMA und
so weiter.
Und der ganze Quatsch.
Ja.
Ja, aber es. Schade, weil es.
Also, wir haben uns jedenfalls bemüht.
Es ist auch so schön geworden, finde ich.
Und es hat dem Autor gut gefallen, das weiß ich.
Das ist viel wert.
Ja. Ja.
Wollen wir mal den Bogen machen? Weil, du machst so unheimlich viel. Aber wann war dir das klar, dass du das machen willst? Ich weiß, dass du Theaterforum Kreuzberg mit wahrscheinlich Anfang 20 da angefangen hast. Dann war Ernst Busch.
Ja, ich habe erst. Als ich angefangen habe, ich erstmal mit Medizin. So.
Okay.
Ich kam aus einem evangelischen Pfarrerhaushalt.
Mhm. Wuppertal.
Wuppertal, ja genau, aber da war ich ein Jahr.
Ach so.
Also, ja.
Okay, da bist du geboren.
Es war damals so, Pfarrer haben ganz oft den Wohnsitz gewechselt.
Okay.
Weil sie erstmal so verschiedene von kleiner Stadt, Universitätspfarrer, Dings, da bummst du alles, verschiedene Bereiche kennenlernen sollten. Mhm. Das war oft so, dass die so alle 4 Jahre dann auch die Stadt gewechselt haben.
Okay.
So. Also ich bin
Weil sonst Obertal, die Herde den Leuten auf den Sack
gegangen. Mönchengladbach und
ein neues Gesicht da oben auf der Kanzel.
Keine Ahnung. Ja. Ich glaube, mein Vater war ziemlich beliebt.
Evangelischer Pfarrer, ne?
Also, genau.
Ja.
Aber du brauchst nicht so erschreckt gucken. Also nicht eng, sondern also mein Vater ist sehr früh gestorben, aber ich fand es faszinierend an ihm, dass der hat auch Psychologie studiert und Philosophie. Vergleichende Religionswissenschaften und ich bin teilweise so aufgewachsen mit afrikanischen Zauberern, die mir irgendwelche Gummibärchentüten aus den Ohren gezaubert haben und Buddhisten und Hinduisten und so das Bild so mit 3, 4, 5 sehe ich so viele bunte wallende Gewänder so vor mir.
Okay.
Weil die sich alle so über ihre Religion unterhalten haben. Und auch bei uns zu Hause sehr viele Gespräche verschiedener Konfessionen stattfanden.
Okay.
So zwischen Islam und Judentum und Christentum und so. Mhm. Also sehr weit gefächert, also kein enges evangelistisches Elternhaus so.
Okay.
Ja, und dann sind wir so alle 4 Jahre umgezogen. Und nach dem in Marburg habe ich dann in Hessen Abi gemacht und bin dann nach Berlin, um Medizin zu studieren. So. Muss dann gestehen, dass ich aber schon vorher irgendwie immer schwankte zwischen Musik und Schauspiel und Architektur. So, das waren so die Bereiche und mich vielleicht erst noch nicht getraut hatte. Also ich sollte mit 16 sollte ich eigentlich Pianist werden. So war die Vorstellung eines Professors.
Okay. Ich
habe 5 Jahren angefangen und habe ich gesagt, oh Gott, ich glaube nicht, dass ich begabt genug bin. Bin heute auch rasend froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich wäre, glaube ich, wirklich nicht begabt genug gewesen dafür. Und hatte auch das Gefühl, oh, da muss man so viel üben und sitzen.
Ja.
So sitzen. Und ich kann nicht jeden Tag 8 Stunden sitzen und diese Tasten drücken. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin auch heute noch so sehr, sehr musikaffin und das äußert sich dann in anderen Dingen. Wenn ich mal inszeniere oder so, dann ist es meistens auch mit Musik oder Musiktheaterprojekte. Aber auf jeden Fall kam ich erst zur Medizin, habe dann in der Zeit aber mehr Zeit mit Theaterworkshops verbracht.
Okay.
So, und gemerkt, ach, nee, Ich muss noch mal überlegen.
Aber das Medizin geht. War auch schon tatsächlich ein Interesse oder war das war eher schon, nee, der geleitete Wunsch deiner Eltern oder?
Nee, das war auf jeden Fall ein Interesse.
Okay.
Das war auf jeden Fall ein Interesse. Ich finde es einen großartigen Beruf. Klar. Und spiegelt sich jetzt bei meinen Söhnen wieder, interessanterweise. Mhm. Aber ich habe gemerkt, nee, ich brauche was anderes für mein Leben. Mhm. Und habe dann erstmal Zivildienst gemacht, weil ich so nachdenken musste, wo es hingehen soll.
Das heißt, du hast das Studium abgebrochen?
Das Studium erstmal ruhen lassen.
Zivildienst gemacht. Zivildienst,
weil ich musste ja nicht in Berlin, sondern habe mir so einen Zivildienst-Job in Hamburg gesucht.
Konnte dann du warst sogar bewusst, der gesagt hat, okay, ich möchte das, weil ich dann Zeit habe zum Nachdenken.
Und ich habe dann ein ganz tolles Schulprojekt mit verhaltensgestörten und lernbehinderten Kindern mir gesucht, was so im Aufbau war, so mit Berufsbegleitung. Und also die haben dann in der 8. Klasse ein Auto auseinandergenommen, um daran Sachen zu lernen. Das war echt klasse. Und habe auch mit denen dann Theater gespielt, zwei Inszenierungen gemacht, die ich also bis heute nicht vergesse. War einfach großartig, was die gespielt haben. Und bin dann zurück nach Berlin und dann wusste ich nicht, ich will Theater machen.
Okay.
Und habe dann erst an dieser Privatschule, die es nicht mehr gibt, die du erwähnt hast, da habe ich angefangen, 3 Jahre. Und war dann aber nicht glücklich damit, irgendwie unzufrieden, dachte, ich brauche noch was anderes. Und war dann ein, sag ich mal in Anführungsstrichen, glückliches Kind der Wende, weil ich war in West-Berlin.
Mhm, klar.
Und wir hatten direkt nach der Wende dann den Sprecherzieher vom Deutschen Theater an unserer Schule.
Mhm.
Der kam dann dahin. Und der, Egon Aderholt, war so ein bisschen, da gibt es auch das Standardbuch von ihm, war so ein bisschen Guru, der Sprecherzieher.
Mhm.
Und der hat mich so ein bisschen väterlich unter die Fittiche genommen und merkte das und hat mir dann was ermöglicht, was eigentlich nur so in dieser Wendezeit, so Anfang der 90er, möglich war. Hat gesagt, okay, du kommst zu mir ins Deutsche Theater, ich besorge dir Schauspiellehrer da und den Rest machst du an der Ernst-Busch-Schule.
Mhm.
Und dann habe ich so eine
Wilde Mischung. Da konntest du einfach, okay.
Ja, was? Bin immer ins Deutsche Theater gegangen, hatte aber eben Sprecherziehung, bin dann auf die Probebühne gegangen und hatte dann mit Willi Scholz und vor allen Dingen Michael Schweighöfer, das war da so mein Lehrer, haben wir dann Rollenstudium gehabt.
Mhm.
Und das war natürlich toll. So eine Zeit auf den Probebühnen, wo dann die Kulissen standen von Castorf und Thomas Langhoff und Heiner Müller, was weiß ich, Mauser war, glaube ich, gerade da die Inszenierung von Heiner Müller, 91. Und in diesen, also ich stand da natürlich voller Ehrfurcht. In diesen Kulissen darf ich jetzt so meine Monologe üben und auf dieser Bühne herumlaufen. Ja, erst war noch Dieter Mann damals Intendant und dann Thomas Langhoff. Das war eine großartige Zeit. Und dann der Rest an der Ernst-Busch-Schule, dann Michael Keller und andere.
Und da hast du dann auch regulären Abschluss gemacht oder was? Oder
also ich bin vorher ans Theater gegangen.
Ja. Okay, du hattest vorher schon...
Aber ich habe irgendwie insgesamt dann 4,5 Jahre, glaube ich,
Ausbildung gehabt. Dass sie so offen sind. Und weil also ich meine, eigentlich
musst du dich doch damals auch schon bewerben, das war die Wendezeit. Oder? Das war einfach diese Zeit und weil Aderholt mich so unter die Fittiche genommen hat. So.
Schön.
Und der war wirklich eine tolle Persönlichkeit. Ich habe wahnsinnig viel von dem gelernt, auch über den Beruf. Das war auch wahrscheinlich der erste, weil ich hatte keine Ahnung, als ich in diesen Beruf reinkam, aus dem evangelischen Pfarrerhaushalt. So. Und meine Mutter war Lehrerin. Und relativ konservativ, meine Mutter. So, die sagte nur, ja, wenn du ans Theater gehst, dann nur Goethe und Schiller.
Und okay, das heißt aber,
du
hast Unterstützung erfahren, oder?
Naja, es war so, also sie hat mich auch 10 Jahre später noch gefragt, möchtest du nicht nochmal, ne?
Mhm.
So, muss das sein? Willst du das wirklich? Du kommst doch gar nicht daher. Und da, ich glaube, gerade Egon Aderholt, der hat mir ganz stark so einen Pfad geöffnet, dann nochmal, so ein Verständnis in diese Welt, weil ich stand vor vielem auch so, klar, hab den ganzen Unterricht gemacht, aber stand vor vielem und dachte so, ist mir echt fremd erstmal, so, von den Leuten, von vielen Verhaltensweisen, so.
Klar.
Ja. Und, naja, mit meiner Mutter, das war lustig. Wir hatten also die erste Inszenierung war König Ubu Und das war wirklich mit drei Personen so ein bisschen fast Tanztheater-Style. Der eine hat irgendwie 48 Rollen gespielt, ich war König Ubu. Und es war sehr, sehr körperlich und mit vielen Objekten und wurde dann hierzu direkt eingeladen nach Berlin, zum Berlin-Brandenburgischen Theatertreffen. Meine Mutter war da und sagte im Anschluss, ja, Thomas, das war ja ganz schön, aber kannst du nicht was Vernünftiges spielen, was so auch die Menschen erhebt, so Schiller. Und ich weiß noch, ich dachte, das wäre jetzt toll gewesen, weil alle anderen waren begeistert. Und das war, glaube ich, für sie fremd und für mich mühsame Überzeugungsarbeit. Aber es war so, ich dachte dann später, lasse ich mal von Leander Hausmann ein Interview, wo er sagte, eigentlich machen wir das alle nur, um irgendwann mal unsere Mütter zu überzeugen, dass wir was Anständiges machen. Das gelingt uns selten. Dachte ich,
schön.
Ja, das kenne ich irgendwoher. Ja, und das war dann Schauspielausbildung. Das war dann klar. Es war damals, wo ich dachte, Schauspieler, irgendwann dachte ich auch nochmal, Regie will ich unbedingt auch machen. Ich habe mich auch noch mal beworben für Theaterregie. Mhm. Damals gab es so einen in Frankfurt bei Hans Hollmann, so ein sehr elitäres Regiestudium, wo zwei Leute, glaube ich, pro Jahr genommen wurden.
Okay.
Und, genau, da habe ich heute noch zwei Riesenaktenordner über Faust. Das war die Aufgabe, Faust.
Super. Darüber, Faust 2 am besten.
Faust 1. ein Konzept zu entwickeln,
okay.
Was mir einen höllischen Spaß gemacht hat. Und ich war mörderisch stolz, dachte, ich habe so Bilder entwickelt, die noch kein Mensch auf der Welt entwickelt hat. Also irgendwann lernt man, nein, jede Idee gab es auch schon mal. Man kann sie eigentlich nur persönlich so mit Akzenten anders füllen. Und und ich weiß noch, wie er nachher sagte, ja, ist alles schön gut, aber du bist doch Schauspieler, du hast doch zu tun, gerade bleib doch beim Schauspiel. Und ich so, okay, na gut, naja, dann. So, das war das, der kurze Ausflug da. Mhm. Ich habe allerdings dann später auch inszeniert. Und was ich vorher sagte, aber das waren, und da kam diese Liebe zur Musik zurück. Das waren immer Sachen, die irgendwie mit Musik zu tun hatten. Mhm. Mal in der Bar der Vernunft hatten wir so eine Inszenierung, Classic Ghost Comedy, mit einer Gruppe vom Deutschen Sinfonieorchester und die dann alle als so sophisticated British, sehr steife Musiker auf der Bühne saßen, die schon zu eng waren und nicht alle drauf passten.
Okay.
Und angefangen haben die Konkurrenzkämpfe und dann, was damals Spaß gemacht hat, heute gibt es ja ganz viel, auszuprobieren, was kann man mit den Instrumenten auch anstellen, welchen Quatsch kann man damit machen. So, also zum Beispiel zwei Geiger, wo jeder auf der Geige des anderen spielt, so, sie sich ineinander verlieben, ne, darüber, und solche Geschichten. Oder, 300-Jahr-Feier vom französischen Dom.
Virtuosen Geigerspieler, die dann auch noch ein bisschen sich bewegen können und schauspielen können, ist nicht so häufig, oder?
Unterschiedlich, man findet immer wieder welche. Ja. Ich weiß nicht, der Saxophonist Nagel, ich weiß nicht, Rolf, denkst du mit Vornamen? Stefan, Rolf? Alter, das war ein Tier, den konntest du irgendwie so am Saxophon eben das genau benutzen und sagen, du drehst durch, du lässt dein Spiel eskalieren, du fegst alle anderen zur Seite und drehst völlig durch, ne? Mit deinem Saxophon willst du nur noch alleine da spielen und der ist da explodiert. Das war großartig.
Okay.
Ja.
Geil.
Ja. Ja, solche Sachen. Da bin ich dann dazu zurückgekommen und.
Aber Klavier hast du wahrscheinlich, als du damals Unterricht hattest, klassisch, Wiener Klassik.
Ich habe klassisch, ja.
Gelernt.
So aber richtig, ganz extrem streng. Mhm. Ich hatte auch eine Lehrerin, ich hatte jahrelang mörderische Angst. Immer wenn ich zum Unterricht gegangen bin, war ich total verspannt. Das war wirklich so, wie man sich das vorstellt, 19. Jahrhundert. Ja. Der Perserteppich, der große Flügel mitten im Raum, dann so andere Instrumente an der Wand und so Fotos von berühmten Pianisten und so. Mhm. Und dann stand sie so mit Dutt hinter mir und ich musste spielen und wusste wieder, wenn ich die Arpeggi nicht gut geübt hatte, ne, dann brach der Angstschweiß bei mir aus. Und irgendwann griff sie mir dann so in die Schultern. So. Dann folgte irgendein Kommentar. Mein peinlichstes Erlebnis war, als ich bei irgendeinem Vorspiel mit so vielleicht 12, 13, so beginnende Pubertät, vor dem ganzen Publikum meiner Verwandtschaft eine Mozart-Sonate spielte. Mhm. Und dann hörte ich so irgendwie so nach den, weiß ich nicht, also mir kommt es länger vor, aber wahrscheinlich so nach der ersten halben, dreiviertel Minute so ein Thomas. Nicht so weitergespielt. Thomas, nicht so aufgehört, fang doch mal eine Oktave tiefer an.
Ah.
Und da hatte ich in der Aufregung die ganze Sonate eine Oktave zu hoch angefangen und habe das überhaupt nicht gemerkt. Ich weiß nicht, ich bin so knallrot geworden, ich habe geglüht und dann eine Oktave tiefer diese Sonate irgendwie gespielt. Aber ich habe gedacht, ich leuchte wie so eine Glühbirne. Ich kann
es sehr gut nachvollziehen.
Ja.
Mhm. Krass. Aber dann, wenn du sagst, deine Liebe zur Musik und auch wenn du es in heutigen Projekten einfließen lässt, wo liegt heute noch dein Steckenpferd oder was, also welches Genre, wo bist du zu Hause, was hörst du selbst gerne oder spielst du?
Es ist ziemlich weit gefächert. Also ich habe Klavier dann später mal benutzt für eigene Programme, so mich begleitet bei Chanson, aber die Sachen, die ich damals gespielt habe, es geht gar nicht mehr. Mhm. So, Schumann-Klavierkonzert, soll ich sagen, stehe ich davor und denke, nee, würde ich nie wieder anfassen, weil das kann ich nicht mehr. Aber andere Sachen, ich habe auch moderne Sachen gespielt und mal kurz eine Rhythm and Blues Band gehabt und sowas. Ich habe dann eine Zeit lang, weil mein zweitgeborener Sohn, der war wirklich hochbegabt auf der Geige und wollte ganz lange Geiger werden, war Jungstudent an der Eisler und hat dann mit 16, 17, er macht es nicht. Aber wir haben jahrelang natürlich zusammen gespielt. Mhm. So. Und ich habe mit ihm Sachen einstudiert und wir haben ihn auch bei, noch als das ging, noch als er jünger war, bei Konzerten ihn manchmal begleitet. Mhm. Und dann später natürlich nicht mehr, weil dann reicht meine Fähigkeiten dafür nicht mehr aus. Und so gab es aber immer wieder Phasen, wo Musik dann auch das nochmal zurückkam und eine große Rolle spielte. Mhm. Und meine Frau, meine heutige Frau, die ist Musikerin, also ist auch wieder, ist es zurückgekommen.
Mhm.
Die, ja, macht Popmusik, Singer-Songwriterin und ja, komponiert. Und da spielt Musik eine große Rolle und wir hängen wieder viele Instrumente zu Hause.
Geil.
Ja, das ist schön.
Spielst du mit deiner Frau dann auch zusammen? Ja,
ja,
jamst du mit ihr ab und zu mal zu Hause?
Ja, ab und zu, aber selten.
Ja.
Aber wir haben sehr viel Spaß daran, so ad hoc irgendwelche Lieder so aus dem Stegreif zu komponieren.
Okay.
Ja, einfach dran setzen, irgendwas spielen und dazu reim dich oder ich fress dich. Sachen in verschiedenen Stilen auszuprobieren.
Okay.
Ja.
Geil. Schön.
Elias schweigt.
Ja, ich lass mal. Trink doch mal was.
Ich trink mal was.
Kann ich mich sammeln? Ich habe nämlich schon einen mehr getrunken als du. Schmeckt so gut.
Ja, aber es gibt ein tolles Projekt, was wahrscheinlich jetzt im Mai nochmal auflebt. Wenn du sagst, Musik. Weil ich sehr viele Projekte mit Musik und Literatur gemacht habe oder mit Freunden oder die mich geholt haben für solche Inszenierungen. So mit der ganzen Spannbreite, was kann man mit Sprache und Musik machen?
Mhm.
Und ein Projekt, das fand schon 2013 statt, das fand ich sehr spannend, war Edgar Allan Poe. Der Untergang des Hauses Usher mit diesem sehr gebildeten Stammschlossherrn, der wahnsinnig wird, in Wahnsinn getrieben wird.
Das ist eine Kurzgeschichte, weil ich kenne nur...
Das ist eine Erzählung von,
ja?
Eine Kurzgeschichte, Erzählung von Poe,
okay.
Wo am Ende der letzte Stammhalter des Schlosses Usher untergeht und mit ihm auch das ganze Schloss zusammenstürzt und im See versinkt.
Okay.
Und das war ein Projekt mit einer Mendelssohn-Orgel. Das fand in Kirchen statt. Und Percussion und Schlagzeug.
Mhm.
Und also mit dem großartiger Schlagzeuger und Percussionist Jürgen Grötzinger. Der hat alles gemacht von Wasserpercussion über mit Steinen, mit Platanenzweigen Schlagzeug gespielt und so. Und, der große Spaß oder Herausforderung war, dass wir gesagt haben, wir nehmen uns immer Stellen dazwischen, gerade wenn diese Beschreibungen von Poe sind, wie Risse im Mauerwerk entstehen und sich fortsetzen bis in den Boden und die Steine so einen ganz eigenen Überzug kriegen und wo man nicht weiß, lebt das alles, ne?
Und das musikalisch
umzusetzen. Das ist ein eigenes Wesen, diese Steine, ne? Mhm. Das musikalisch umzusetzen und dann immer zu gucken, ja, wie kann man sich so ein Battle zwischen Sprache und Schlagzeug liefern. Mhm. Und wir hatten so kleine Passagen immer drin, wo wir gesagt haben, also alles festgelegt, aber kleine Passagen, wo wir gesagt haben, wir lauschen nur auf den anderen. Mhm. Und ich lese vielleicht einen halben Satz und dann kommt so Steine, die aneinander schlagen, so ein Rhythmus. Und dann folgen zwei Worte, dann kommen wieder Percussion. Und so zu gucken, was kann man so aus Sprache und Musik, so eine Klangcollage schaffen. Was geht da? Wie weit kann man da eigentlich gehen? Das werden wir wahrscheinlich im Mai jetzt wieder aufnehmen.
In einer Kirche?
Wahrscheinlich mit. Nee, denn diesmal werden wir das dann mit Schlagwerk, Percussion und wahrscheinlich mit E-Geige machen. Mhm. Weil sonst ist es immer an große Kirchen, ne, gebunden, die so eine Orgel haben.
Ja, klar.
Und man kann es natürlich auch in anderen Locations stattfinden lassen.
Aber steht noch nicht fest. Weißt du noch nicht,
wo? Steht fast fest, aber dann kann man es irgendwann sehen. Okay. In nächster Zeit. Ja.
Ja, krass. Was sollen wir noch machen? Dorian Hunter können wir noch mal abkaspern.
Dorian Hunter abkaspern.
Naja, ich meine, ich glaube, es gibt eine wahrscheinlich nicht kleine Fangemeinde. Also doch, vielleicht klein, weil im Verhältnis zu Filmen und Serien ist Hörspiel natürlich immer noch eine Nische. Aber es hat durchaus seine Berechtigung und seine
Fans. Ja, total, ist wunderschön,
Fans,
so, so und viele.
Und die scheint ja ganz gut zu funktionieren. Hat ja auch mal einen Okanos-Preis bekommen als beste Serie hat sogar, vor ein paar Jahren.
Mehrere Preise bekommen.
Ja. Mehrere.
Kritikerpreis, Okanos und so weiter. Ja. Ja.
Und was man so aus dem Groschenroman machen kann, da bist du Dorian Hunter.
Ja, vielleicht. Der Geisterjäger.
Yeah.
Genau, immer möglichst cool. Oft schlecht gelaunt. Bourbon trinkend, rauchend.
Ja. Das sind die Klammern, ja? Die, die Regieanweisung im Skript.
Ist die Figur in echt, ja. In echt trägt sie auch einen Schnauzbart, weil das kommt ja aus den 70ern, ne?
Ja, natürlich.
Und dann 80er Magnum, die haben ja alle noch, ne? Mhm. Enge Jeanshosen so über dem Arsch und dann
Schnauzbart. Gerade das Übergang, ja Vollbart, 70er war noch auch noch Vollbart und dann
gab's kam noch, genau, und dann kam also, der Übergang, ja. Mhm. Ja. Das darf man, ja, die Vorstellung wirkt vielleicht heute nicht mehr besonders gut.
Ach doch.
Ich glaube, das Spannende war, dass der damals der Marco Göllner, der genau. die Skripte dann teilweise geschrieben hat, Dennis Ehrhardt als Produzent vom Zaubermond Verlag, wo ja auch die Dorian Hunter Bücher entstehen und vertrieben werden, der hat ja auch mitgeschrieben, aber Marco Göllner und ich, wir kamen so gar nicht aus dieser Ecke oder kannten uns da überhaupt nicht aus. Und das war vielleicht auch ein Vorteil, weil das hat so für ein schönes Spannungsfeld gesorgt. Mhm. Wie geht man mit diesem Stoff um? Und ja, das, was ja auch die meisten dann gesagt haben, ist einfach ganz toll produziert. Mhm. Sehr vielschichtig, ganz, ganz tolle Sound- und Klangebenen. Man sagt ja immer, ja, Kino für den Kopf, für die Ohren.
Ja. Aber es wäre in dem Genre natürlich auch super. Da kannst du ja aus dem Vollen schöpfen.
Ja, ja. Hm? Aber ich glaube, damals Marco Göllner.
Was in die Millionen gehen würde, wenn du das filmisch versuchst umzusetzen und du behauptest,
das wäre sauteuer.
Nur geil. Mega-Explosion. Und, ja.
Ja, aber die haben schon räumlich wirklich sehr, sehr viel ausprobiert. Mhm. Also man kann dann manchen, glaube ich, Folge 3, also wie da eine Verfolgungsjagd im Theater und wie du wirklich räumlich hörst, wenn jemand wie die unter den Sitzen des Theaters durchkriechen und es dumpfer wird, dann wieder heller und über Entfernung. Und,
ne? Und das habt ihr in dem Sinne nicht so gespielt, sondern ihr wart gerade vom Mikro und das ist alles Postproduktion gewesen? Oder
habt natürlich ihr, habt nein, ihr natürlich, natürlich spielt man das auch mit,
ja.
Weil es ist ja albern, wenn du,
ist klar, aber
wenn du
nicht
verrenkt unter den Sitz liegst.
Ach so, großen alten Studio.
Nicht wie in Alepa-Studios oder was,
genau,
Deutschland Radio.
Wo du die Treppen mitläufst und mit genau, geangelt wird und ja, so. Nicht, das ja. jetzt nicht. Ne?
Lag ich ja schon mit Samuel Finzi auf dem Boden und wurde dann geangelt, während ich irgendwie als Arzt versucht habe zu helfen. Ja, ja. Nee, das nicht. Aber ich weiß auch gar nicht, ob man immer den, also manchmal hört man den Unterschied und das ist toll. Mhm. Aber ich glaube, man kann heute so viel auch ohne das herstellen.
Ja.
Wenn man das einerseits sich gut vorstellt und versucht so zu spielen,
ja.
wie das ist,
klar.
und dann eine tolle mit dem Sound, mit damit Sound Editing, kannst du heute so viel herstellen.
Ja,
ja. Kann man. Ich meine, was erzähle ich dir? Was erzähle ich dir eigentlich?
Naja,
du kennst dich da viel besser aus. Aber es gibt auf jeden Fall wieder ein Live-Hörspiel bei der Hörspielmesse in Hannover irgendwie im Juni, ich glaube Ende Juni.
Mhm.
dann eine Crossover Live
von Dorian Hunter jetzt.
Live Hörspiel Crossover Folge zwischen John Sinclair und Dorian Hunter.
Genau.
Das gab es ja schon mal in Folge 21 und jetzt ist wieder mal so ein.
Ja. Weil es auch dieselben Autoren damals waren, von denen, Entschuldigung, wie sagt man korrekt? Man kennt ja nur Groschenromane, aber es waren Heftromane, ne? Sagt man?
Das sind eigentlich Bücher.
Wirklich?
Ja.
Ich dachte, es waren diese klassischen A4.
Also heute, Dorian Hunter, weiß ich nur, das sind richtige Bücher.
Okay.
Ja, ja.
Aber die Originalvorlage aus den 70ern jetzt, das waren.
Da war ich noch sehr klein.
Ja, ich auch, aber du kennst auch trotzdem noch Groschenromane.
Ja, ja, aber da hat mich meine Mutter weggezerrt. Da durfte ich nicht lesen.
Stimmt, die wollte ja Schiller.
Hey, bei uns gab es nicht mal Asterix und Obelix. Das war schlimm.
Ja,
ich konnte die im Skiurlaub und bei meinem
Onkel. Kein Lucky Luke, kein.
Ja, da habe ich die dann alle Nächte lang gelesen. Ja. Ja. Aber wenn ich sie gefunden habe, habe ich sie verschlungen. Ich habe alle gelesen.
Ja.
Danach
dachte ich.
Klar.
Schön. Na, immerhin. Ja, man holt sich's halt, ne?
Natürlich holt man sich das.
Ich habe mir das Fernsehen.
Ich weiß, ich durfte eigentlich immer nur eine Serie gucken. Das meiste war Ductory zum Beispiel mit dem Schimpansen.
Oh,
yeah.
Ja. Toll, und dem schielenden Löwen, oder?
Ja, ja. Also Ductory war toll. Hat mich geprägt.
Fand ich auch geil. Stimmt. Geil.
Und Winnetou-Filme.
Hm. Pierre Brice? Mann.
Ja, klar.
Ja,
ja, ich habe mitgelitten.
Bruder.
Ja, das ist, ne? Die Geste, die jetzt keiner hören kann.
Ja.
Mit den zwei Fingern.
Mit den zwei Fingern, genau. Wie oft habe ich Trapper gespielt als Kind, nachdem ich solche Filme gesehen habe? Ja, unglaublich.
Ja.
Im Wald, den ganzen Tag.
Ja.
Ledermontur von meiner Mama ausgeliehen und.
Ja, auch. Wir hatten ja fast den Wald hinterm Haus, auch in Marburg. Ja. Und mit so einem riesen Hang und dann, ja, klar, da haben wir das gespielt. Sonst haben wir den letzten Scheiß dann gemacht.
Nämlich zum Beispiel?
Wir hatten einen Felsenclub oben, weil da gibt es so einen Kaiser-Wilhelm-Turm und darunter gibt es wirklich so Felsen. Und mein Bruder, so Freunde und ich hatten einen Felsenclub, haben also kleine Schätze dann so, weißt du, so einen Stein rausgezogen, das da versteckt, so Geldmünzen. Und haben dann immer Angriff gespielt, dass wir sozusagen auf unserem Burgberg angegriffen werden, unten von Truppen. Und haben dann einfach die Steine runtergerollt. Ich meine, das ist völlig wahnwitzig, ne? Also richtig große Steinbrocken und die kriegt natürlich einen wahnsinnigen Wumms und Geschwindigkeit.
Und ist ein Berg
runter. Da waren da so Wanderwege so rundherum.
Okay, also das heißt, es hätte
jemand. Und die prallten dann immer so gegen die Bäume. Also ich meine, heute, wenn das meine Söhne gemacht hätten, ich wäre ausgeflippt.
Ja,
hey, mein Vater war in der Kirche.
Grenzen testen.
Ja, klar.
Ich hatte mir noch aufgeschrieben, warte mal, ganz kurz, Bundesverband Schauspiel. Vorstand warst du und jetzt Bereitsmitglied bei der GVL. Das musst du mir noch erklären, was ein Bereitsmitglied ist.
Entweder ein Druckfehler
oder
du hattest die Lesebrille vergessen.
Mhm.
Beiratsmitglied. Beiratsmitglied. Also als Bereitsmitglied heißt Beiratsmitglied. Heute heißt es Delegierter. Genau.
Geil, dann, ich glaube, das habe ich dann fälschlicherweise aus Wikipedia übernommen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was dann ein Bereitsmitglied
ist. Wikipedia, was da steht.
Ja, das können wir gleich noch mit aufräumen.
Ja. Andere Leute da hingeschrieben.
Bad Banks ist nämlich noch nicht drin.
Da ist fast nichts drin, was mir wichtig ist. Aber ist ja egal. Du wolltest wissen, was? Bundesverband Schauspiel. Das ist eine, das ist wirklich eine wichtige Phase gewesen meines Lebens, muss ich sagen. Kommt sicher, weil ich eben durch meinen Vater aus einem sehr politischen Elternhaus kam, war ich zeitlebens auch politisch immer aktiv und interessiert. Und das führte dann dazu, dass ich...
ein denkender Schauspieler.
Oh Gottes Willen.
Oder?
Ja, sagt mal, hör auf zu denken, spiel lieber. Nein, ich habe fast zehn Jahre diese Schauspielergewerkschaft mit aufgebaut, die BFFS, heute Bundesverband Schauspiel. Damals fingen wir an als Bundesverband der Film- und Fernsehschauspieler und haben das dann auf alle Bereiche des Schauspiels erweitert irgendwann. Wir merkten ja, die Probleme mit Arbeitslosengeld, mit Folgevergütung und so weiter, das betrifft ja alle.
Mhm.
Und das war eine extrem spannende Zeit, das aufzubauen und da politisch tätig zu sein. Und natürlich, also ich habe mit Heinrich Schafmeister zusammen, wir haben sehr viel die Politik gemacht, also den politischen Außenbereich, uns da viel getroffen mit den zuständigen Politikern, vor allen Dingen im Bereich sozialer Schutz, So, weil da, das war ja auch der Ausgangspunkt, über den sich der Verband sehr spät gegründet hat. Mhm. Also wenn man sich überlegt, in anderen Ländern gibt es seit 80 und noch mehr Jahren, in Amerika die SAG, Screen Actors Guild, die gibt es seit, weiß ich nicht, 88 auch, Jahren, 87.
Ja auch und alles, ne?
Genau, und in Deutschland gab es nur für Bühnen, eine Bühnengenossenschaft. Mhm. Und der ganze andere Bereich gab es nichts. Und damit auch letztlich eine freie Baustelle der Nichtrechte. Mhm. Und das ist eigentlich, ist der Druck so groß geworden, dass dann Michael Brandner und andere gesagt haben, wir müssen endlich einen Verband gründen. Das kam durch Schröders Agenda 2010. Hm. Als das die Arbeitslosenhilfe abgeschafft wurde und es plötzlich Hartz IV gab und eigentlich, so der Slogan auch von Verdi, nach Drehschluss Hartz IV. Als Schauspieler keine Chance mehr hatten, mit diesen immer kurzen Beschäftigungsverhältnissen jemals Arbeitslosengeld zu bekommen.
Ja.
Und ja, und dann in den, auch nach außen erstmal damit aufzuräumen, weil die Leute hören immer riesen Drehgagen, machen sich aber gar nicht klar, dass ja ein Drehtag, da steht eine Woche Arbeit hinter. Und nach einer Woche Arbeit, dann schmilzt das schon, diese Drehtagsgage, die dann die ganze Woche abdeckt, schmilzt schon gewaltig zusammen und keiner kriegt das ganze Jahr irgendwie zu drehen. Es gibt lange Zeiten, die sind Vorbereitung, Akquise, wo man ja kein Geld verdient damit.
Ja. Wenn man nicht synchronisiert nebenbei noch.
Wenn man nicht zum Beispiel, sehr vielseitig aufgestellt ist.
Ja.
Das ist natürlich ein Vorteil dann. Aber ansonsten ist das Durchschnittseinkommen von Schauspielern nicht sehr hoch. So, wir haben damals, weiß ich nicht, 2008, 2009 eine Umfrage gemacht und festgestellt, dass damals jedenfalls 70% unter 30.000 brutto verdient haben. Ja. Und 4-5% über 100.000. So. Also eine große Schere, eine große Kluft, aber die meisten eigentlich unter dem, die meisten unter dem Durchschnittsverdienst.
Scheinbar übertragbar auf andere Bereiche in unserer Gesellschaft, oder?
Ja, ja, klar. Ja, es wird immer mehr, also, natürlich diese nicht gesicherten Arbeitsverhältnisse, immer mit kurzen Beschäftigungsverhältnissen in der Wissenschaft und so. Ja, also insofern eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. So ein Verband, und der ist später Gewerkschaft geworden. Ich war dafür Urheberrecht und Soziales zuständig, also in den letzten Jahren Urheberrecht vor allen Dingen. Und habe dann noch den Deutschen Schauspielerpreis mit initiiert und 5 Jahre künstlerisch geleitet.
Okay.
Und habe das dann alles dann nach eben fast 10 Jahren vor knapp 1,5 Jahren dann gesagt, so jetzt ist mal gut. Ich habe das jetzt lang genug gemacht, es war eine extrem spannende Zeit, eine tolle Zeit, aber ich brauche wieder mehr Freiraum für eigene künstlerische Projekte.
Ja.
Weil das frisst einen auf irgendwann.
Klar.
Du erwirbst immer mehr Kompetenzen und wirst immer mehr gefragt und ausgesaugt und irgendwann fragst du dich ja, oh, Moment.
Wann spiele ich denn nochmal? Oder wann mache ich denn nochmal was?
Ja, wo bleibt irgendwie noch Zeit für Privates und kann man die Schraube immer schneller drehen? Und dann dachte ich auch, ne, jetzt können andere daran. Also wenn mal was, irgendwas Urheberrecht ein Thema ist, führe ich nochmal Gespräch oder das, was ich da gelernt habe, lasse ich da einfließen. Jetzt bei der GVL noch.
Wollte gerade sagen, als Beiratsmitglied.
Als Beiratsmitglied.
Es gibt ja tatsächlich, genau, die haben es länger zurückgehalten, weil jetzt gerade jetzt auch bei Synchronschauspielern ja interessant, jetzt kommen ja irgendwie mal endlich mal wieder Zahlungen, ne?
Jetzt, oder? Ja. Sehr verzögert und mit
welcher Rechtsstreit war das Wartezeit? Oder was war der Grund?
Ach Gott, das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Das wurde von Honorar auf Nutzungs bezogen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das die Hörer jetzt so interessiert. Auf jeden Fall war es der unglaubliche Aufwand, ein riesen Datensystem aufzubauen. Eine riesen Datenbank, die dann kompatibel ist in aller Welt. Man muss sich ja vorstellen, bei Nutzungen, die ja Musik und Film betreffen, das sind ja Millionen und Abermillionen Tracks und Werke und Ausschnitte. Und die werden dann rund um die Welt gejagt. Auch es geht ja immer, werden ja Rechte verkauft mit sowas.
Ja, klar.
Und wir sehen ja in Deutschland, wie weit wir mit Datenbanken hinterher sind. Funktioniert weder bei Krankenkassen richtig, noch bei der Rentenversicherung richtig, wo man hinguckt. Und das hinkt noch hinterher. Und da hat die GVL erstmal ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt und ich hoffe, dass das jetzt alles, der dritte Umbau, dass das jetzt alles funktioniert. Aber es wäre extrem wichtig, damit einfach die Künstler an die Lizenzgelder kommen. Dass das dann so in den nächsten Jahren einfach automatisch funktioniert.
Mhm. Stell dir vor, ab morgen ist Grundeinkommen oder, keine Ahnung, du gewinnst die Sofortrente von 5.000 Euro. Was würdest du dann machen? Würdest du was ändern? Würdest du dasselbe weitermachen?
Ich würde dasselbe weitermachen. Auf jeden Fall.
Ja?
Ja. Ich würde vielleicht beruhigter schlafen manchmal. Und denken, hey, mein Jungs mit Studium macht es alles viel leichter. Cool. Wird vielleicht irgendwie so eine Reise, die ich mal machen wollte, die würde ich machen. Aber ansonsten, nee, wieso? Ich liebe meinen Beruf. Ich finde es ganz toll. Großartig, wenn du mir das jetzt hinlegst, das Geld. Ja. Dann könnte ich sagen, ich habe einen Film im Kopf. Ich könnte das vorfinanzieren. Yay, ein Teil davon. Großartig, toll. Aber ich glaube, ja, ich würde...
Zumindest deine Vorarbeit wäre gesichert.
Ja, also Geld schadet nicht, um bestimmte Projekte anzuschieben.
Nee.
Und das gibt einem mehr Möglichkeiten. Ja. So. Aber mein Leben ändern, nö, gar nicht.
Geil. Zufrieden.
Ja.
Das ist schön. Jetzt darfst du lesen.
Jetzt.
Was hast du denn mitgebracht? Und ich muss ja leuchten. Ich mache die Beleuchtung heute.
Oh, jetzt habe ich sowas, ne? Tolles mitgebracht. Milan Kundera, Die Unsterblichkeit, ein Roman. Und alle kennen wahrscheinlich Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins als Film.
Und Buch habe ich gelesen, Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Und ich habe auch im Kopf gehabt, dass du das mitbringen wolltest.
Nee.
Geil.
Nee, Die Unsterblichkeit, weil das geht nicht nur um, sondern es geht, ja, Die Unsterblichkeit spielt eine sehr große Rolle, das Leben, der Tod, die Liebe, die Kunst. Und das ist grandios, oft essayistisch. Und es gibt so ein Kapitel, wo er sich mit der Unsterblichkeit auch sehr ironisch beschäftigt, weil der Mensch ja immer danach strebt, dass irgendwas bleibt. Oder der Mensch hat immer Angst vorm Tod. Und, und wahrscheinlich machen wir Kinder, damit man irgendwas hinterlässt oder baut ein Haus und... Auch selbst die Sammlerleidenschaft ist ja auch immer irgendwie das Verrückte. Am Ende ist man doch in der Kiste und man sammelt irgendwas akribisch und steckt seine ganze Zeit da rein oder, ne? Oder produziert Kunst, schreibt Romane, ist Politiker, will in die Geschichtsbücher eingehen. Ja. Und dieses Tun ist ja meistens völlig sinnlos, weil es bleibt am Ende oft was ganz anderes, was wir gar nicht selbst bestimmt haben. Und damit setzt er sich auch auseinander. Mhm. Von Helmut Kohl werden wahrscheinlich die blühenden Landschaften bleiben. Mhm. So als Wort. Mhm. Mit dem bitteren Beigeschmack, dass in manchen Landschaften nur Gänseblümchen wachsen. Von Wovereit wird vielleicht ein nicht gebauter BER bleiben und der Shampoos im High Heel. Wer weiß. Aber die wenigsten bestimmen selber. Und am Ende geht irgendwas schief. Und dann bleibt nur das da.
Mhm.
Und den Gedanken, da gibt es ein schönes Kapitel bei ihm, wo sich Hemingway und Johann Wolfgang von Goethe im Jenseits treffen.
Geil.
Und ihre Pfade wandeln im Jenseits und sich darüber unterhalten.
Okay.
Ja.
Ja, geil. Ich bin bereit. Beleuchter?
Es ist wahnsinnig dunkel hier, muss man dazu sagen. Ich kriege als einziges Licht jetzt die Taschenlampe. Nee, nicht Taschenlampe, aber die Taschenlampe vom Handy von Elias, die hier das beleuchtet.
Ach komm, das geht doch,
hey,
oder?
Das geht also mit Mojito und Handy-Taschenlampe. Ja. Genau, ich habe eine Lesebrille. Mich glaubt irgendwas.
Ein Synchronartikel hier ist auch nicht heller.
Oh, du lügst. Okay. Als Hemingway auf den Wegen des Jenseits wandelte, sah er, wie ihm von Weitem ein junger Mann entgegenkam. Er war geschmackvoll gekleidet und hielt sich auffällig gerade. Als der elegante Herr näher kam, bemerkte Hemingway auf dessen Lippen ein leichtes, verschmitztes Lächeln. Als sie nur noch wenige Meter voneinander entfernt waren, verlangsamte der junge Mann seinen Gang, als wollte er Hemingway eine letzte Chance geben, ihn zu erkennen. »Johann!« schrie Hemingway überrascht. Goethe lächelte zufrieden. Er war stolz, dass ihm ein herrlicher szenischer Effekt gelungen war. Vergessen wir nicht, dass er lange Jahre Theaterdirektor gewesen war und einen Sinn für Effekte hatte. Er hakte sich bei seinem Freund unter. Interessant, dass er, obwohl er in diesem Moment jünger war als Hemingway, sich ihm gegenüber immer noch mit der gleichen liebenswürdigen Nachsicht eines Älteren verhielt. und führte ihn auf einen langen Spaziergang. »Johann«, sagte Hemingway, »Sie sind heute schön wie ein Gott.« Die Schönheit seines Freundes freute ihn aufrichtig und er lachte glücklich. »Wo haben Sie Ihre Pantoffeln gelassen und dieses grüne Schirmchen über den Augen?« Und nachdem er zu lachen aufgehört hatte, »So hätten Sie vor dem ewigen Gericht erscheinen sollen. Die Richter nicht durch Argumente, sondern durch die eigene Schönheit an die Wand spielen.« »Sie wissen, dass ich vor dem ewigen Gericht kein einziges Wort gesagt habe. Aus Verachtung. Doch ich musste einfach hingehen und Ihnen zuhören. Jetzt bereue ich es.« »Was wollen Sie? Sie sind zur Unsterblichkeit verurteilt worden, weil Sie die Sünde begangen haben, Bücher zu schreiben. Das haben Sie mir selbst erklärt.« Goethe zuckte mit den Schultern und sagte ein bisschen stolz, »Unsere Bücher sind vielleicht in einem gewissen Sinne unsterblich. Vielleicht.« Und nach einer Pause fügte er leise, aber mit Nachdruck hinzu, »Aber wir nicht.« »Das Gegenteil ist wahr«, protestierte Hemingway bitter. »Unsere Bücher werden wahrscheinlich bald schon nicht mehr gelesen. Von Ihrem Faust wird nur Gounods dümmliche Oper übrig bleiben. Und dann vielleicht noch der Vers, dass uns das ewig Weibliche irgendwo hinzieht.«
»Das ewig Weibliche zieht uns hinan«, rezitierte Goethe.
»Ja, richtig. Aber für Ihr Leben bis ins kleinste Detail werden sich die Leute ewig interessieren.«
»Haben Sie immer noch nicht begriffen, Ernest, dass die Personen, von denen die Leute reden, gar nicht wir sind?«
»Versuchen Sie nicht zu behaupten, dass es zwischen Ihnen und dem Goethe, über den alle schreiben und sprechen, keine Beziehung gibt. Ich gebe zu, dass das Bild, das Sie hinterlassen haben, nicht völlig identisch ist mit Ihnen. Ich gebe zu, dass Sie darin ganz ordentlich verzerrt sind, aber Sie sind trotzdem darin präsent.«
»Das bin ich nicht«, sagte Goethe sehr bestimmt. »Und ich sage Ihnen noch etwas. Ich bin auch in meinen Büchern nicht präsent. Wer nicht ist, kann nicht präsent sein.«
»Diese Sprache ist für mich zu philosophisch.«
»Vergessen Sie mal für eine Weile, dass Sie Amerikaner sind und strengen Sie ein bisschen Ihr Hirn an. Wer nicht ist, kann nicht präsent sein. Ist das so kompliziert?« »Seit dem Moment, in dem ich gestorben bin, bin ich von überall weggegangen. Und zwar ganz. Ich bin auch aus meinen Büchern weggegangen.«
»Ich wäre gern mit Ihnen einverstanden«, sagte Hemingway. »Aber erklären Sie mir, wenn das Bild, das Sie zurückgelassen haben, nichts mit Ihnen gemein hat, weshalb haben Sie sich zu Lebzeiten so sehr darum gesorgt? Weshalb haben Sie Eckermann zu sich gebeten? Weshalb haben Sie angefangen, Dichtung und Wahrheit zu schreiben?«
»Ernest, Sie müssen sich damit abfinden, dass ich der gleiche Tor gewesen bin wie Sie. Diese Sorge um das eigene Bild ist eine geradezu schicksalhafte Unreife des Menschen. Es ist sehr schwer, diesem Bild gegenüber gleichgültig zu bleiben. Eine solche Gleichgültigkeit übersteigt die menschlichen Kräfte. Man findet erst nach dem Tod zu ihr. Und auch das nicht gleich. Erst lange nach dem Tod. Sie sind noch nicht so weit. Sie sind immer noch nicht erwachsen. Und dabei sind Sie schon... Wie lange sind Sie eigentlich schon tot?«
27 Jahre«, sagte Hemingway.
»Das ist ja gar nichts. Sie werden noch mindestens weitere 20, 30 Jahre warten müssen, bis Ihnen voll bewusst wird, dass der Mensch sterblich ist. Früher schafft man es nicht.« »Ja, ich war wie Sie. Sogar noch nach dem Tod hatte ich große Schwierigkeiten, mich damit abzufinden, dass ich nicht mehr bin. Wissen Sie, das ist sehr merkwürdig. Sterblich zu sein, ist die elementarste menschliche Erfahrung. Und trotzdem ist der Mensch nie fähig gewesen, sie zu akzeptieren, zu begreifen und sich dementsprechend zu verhalten. Er versteht es nicht, sterblich zu sein. Und wenn er gestorben ist, versteht er es erst recht nicht, tot zu sein.«
»Glauben Sie tatsächlich, die beste Art, tot zu sein, ist, Ihre Zeit mit Plaudereien mit mir zu verwenden?« fragte Hemingway.
»Nehmen Sie nicht den Einfallspinsel, Ernest«, sagte Goethe. »Sie wissen so gut wie ich, dass wir diesen Augenblick nur der frivolen Fantasie eines Romanciers verdanken, der uns das sagen lässt, was wir vermutlich nie gesagt hätten. Aber lassen wir das. Haben Sie bemerkt, wie ich heute aussehe?« Ich habe es Ihnen ja gleich gesagt, kaum dass ich Sie gesehen habe. Sie sind schön wie ein Gott. So habe ich ausgesehen, als ganz Deutschland mich für einen gnadenlosen Verführer hielt, sagte Goethe fast feierlich. Und dann fügte er gerührt hinzu, ich möchte, dass Sie dieses Bild von mir mit in Ihre nächsten Jahre nehmen.
Hemingway sah Goethe an und sagte plötzlich mit zärtlicher Nachsicht,
und wie lange ist es her seit Ihrem Tod, Johann?
156 Jahre,
antwortete Goethe ein bisschen beschämt.
Und da können Sie immer noch nicht tot sein.
Goethe lächelte.
Ich weiß, Ernest, ich handle ein wenig im Widerspruch zu dem, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Aber ich habe mir diese kindische Eitelkeit erlaubt, weil wir uns heute zum letzten Mal sehen.
Und dann sprach er folgende Worte, und zwar langsam wie jemand, der nie widersprechen wird.
Ich habe nämlich endgültig begriffen, dass das ewige Gericht ein Blödsinn ist. Ich habe beschlossen, endlich davon zu profitieren, dass ich tot bin und schlafen zu gehen, um die Wonne des totalen Nichtseins auszukosten, von dem mein großer Feind Novalis gesagt hat, es habe eine blaue Farbe.
Die Unsterblichkeit.
Man wünscht sie so herbei, gleichzeitig könnten wir es gar nicht aushalten.
Du wünschst dir Unsterblichkeit? Jetzt schon herbei?
Naja, also sagen wir mal zumindest der Tod.
Ja, wünsche ich mir nicht, du auch nicht.
Genau. Ja. Also ich weiß nicht, wie es in deinem Leben so ist, aber ich meine, ich hatte bis jetzt wenige Berührung im familiären, freundschaftlichen Bereich.
Okay.
Und bin deswegen noch recht verschont. Also es ist nicht bei mir Thema. Also es kommt natürlich durch Filme, durch Musik, durch Bücher, aber so richtig echt, also den Tod schon mal zu üben, weißt du? Also dieses, also auch was im Buddhismus ist, irgendwie ist, erst einmal sterben, also beim Meditieren quasi eigentlich das Aufgeben, das Ego oder den irdischen Körper jetzt mal zumindest jetzt für eine Praxisübung oder sowas, um dich wirklich einmal quasi diesem Gefühl zu eröffnen, dass du nicht mehr bist, was eigentlich unmöglich ist. Also unser Bewusstsein wird diesen Twist ja nicht wirklich verbringen können. Aber ich glaube, also so richtig erfasst bin ich noch nicht worden von einer Nahtoderfahrung oder von einem Fuck. Also klar, es gab Momente, wo man merkt, es war knapp, beziehungsweise kurz mal so innehalten, Schock. Oder
ist ja auch ein Spagat oder etwas, was man nicht wirklich übereinander kriegt. Also ich habe viele Tote in meinem Leben gesehen. Durch Freunde, die Selbstmord begangen haben, durch die Zeit Medizin auf Intensivstationen. Ein Querschnitt, das waren ja 3 Jahre extra machen. Dann, meine Eltern sind tot und ich habe einige andere sterben sehen. Aber also bin dem dadurch sehr nah gewesen. Es wird nicht weniger schmerzhaft. Manchmal gibt es den Eindruck für eine kurze Zeit, wenn es so präsent ist, es irgendwie nicht verstehen, aber in das eigene Leben hineinnehmen zu können. Wie jetzt, wenn der Schleier ein bisschen reißt, aber es verschwindet dann auch wieder. Es ist vielleicht auch gut, dass wir immer im Hier und möglichst im Hier und Jetzt stehen.
Auf jeden
und
Fall.
Das nicht. Und trotzdem ist natürlich der Gedanke, dass man sich dessen bewusst ist und aus diesem Bewusstsein, dass jeden Tag auch was passieren kann, lebt, ist natürlich etwas, was einen viel fokussierter
und ja, was eine
fokussierter macht. Genau, aber ich
herstellen
ich weiß nicht, guck mal, selbst aus dem Pfarrhaus kommt. Mein Vater hat viel, sagte auch kurz vor seinem Tod so zu mir, Thomas, ich habe so mein Leben lang meditiert, viele Erlebnisse gehabt und wenn ich ehrlich bin, ich bin einfach neugierig, was jetzt passiert. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich weiß, was da jetzt ist. Ist da wirklich der Tunnel, das Licht dahinter? Stehen da die Verwandten, holen dich ab? Oder die vielen Dinge, die, ne? Und Das hat mich immer so erinnert, das fand ich ganz toll, auch Ernst Bloch als großer Atheist und Philosoph, der aber diese Weite hatte, so auf dem Totenbett zu sagen, ah, ich bin Atheist, aber vor allen Dingen, ich verstehe keinen Menschen, der nicht neugierig ist, was nach dem Tod passiert. Das fand ich gut, weil wir können es einfach nicht wissen.
Nee. Und vor allem jeder muss es selbst machen. Keiner kann es wirklich berichten.
Nicht letztendlich, wir bleiben ja immer in unserem Körper und in unserem Bewusstsein. Selbst wenn man meint oder mit Meditation sagt, ich war außerhalb des Körpers. Aber es bleibt ja geknüpft an Materialität, an Chemie, an unsere Nerven. Insofern Neugier.
Das ist, glaube ich, eine ganz gute Einstellung, dem Tod zu begegnen.
Ich glaube trotzdem nicht, dass man um den Prozess herumkommt, auch wenn man selber
der stirbt,
dass man festhalten will. Dass man
wütend das ist. Wechselt auch. Also ich habe es bei meiner Oma habe ich tatsächlich erlebt.
Diese vier Stadien des Sterbens. Ich glaube, da muss jeder durch.
Und was wird von dir bleiben, Thomas, wenn du es dir aussuchen kannst? Was soll von dir bleiben?
Hey, das ist doch schön. Jetzt können wir wieder lachen und ich kann dir einfach die letzte Frage am Ende nicht beantworten. Keine Ahnung.
Na, ist okay.
Das man muss nicht.
Nein.
Ist doch auch schön.
Vor allen Dingen hoffe ich, lebe die Frage.
Ja, ich hoffe, dass, ich hoffe, dass ich noch viele Jahre vor mir habe.
Und vielleicht wächst du eines Tages in die Antwort hinein.
Ja, genau. Und dann führen wir in 30 Jahren nochmal ein Interview und dann stellst du mir die Frage nochmal.
Du Thomas! Die Zeit ist schön.
Ach, du hast doch, das läuft doch noch, du hast doch Geld für
den Gebäck. Ich weiß immer noch nicht. Frag mich mal das später.
Keine Ahnung.
Ach, schön. Thomas, komm, wir trinken das aus, rauchen noch eine und dann
herrlich.
Haben wir es, oder?
Prosten jetzt allen zu, die nicht so einen schönen Mojito haben.
Ob der noch schmeckt?
Der schmeckt noch. Guck mal, und der ist viel süßer als zu Beginn. Jetzt hat sich der Zucker endlich aufgelöst.
Endlich. Der letzte Schluck. Siehst du? Das Ende ist süß.
Das Ende ist immer süß. Boah, das wäre ein Motto.
Ach komm, schöner Bogen.
Herrlich.
Thomas, danke dir.
Ja, gerne. Danke dir.
Das war Thomas Schmuckert und seine Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Mail an hörgestalten@lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Dort gibt's nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. Alle Infos findest du noch einmal in den Shownotes.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels, aber nur für eine bestimmte Zeit.
Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal ob lustig oder traurig, gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens.
Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Also, ciao,
tschüss
und
bis zum nächsten Mal
bei Hörgestalten.
Hörgestalten.